Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Das führt zu, so werden dann Dinge wirklich über Generationen weitergegeben. Tatsächlich auch, wenn es uns nicht gelingt, das zu erkennen und zu reflektieren. Hallihallo, schön, dass du uns wieder zuhörst. Wir sind Sarah und Nina und wir sprechen in diesem Podcast über die Entwicklungen von Babys und Kleinkindern und Themen, die sich um diese Entwicklungen so ranken. Heute wollen wir dir mal Impulse setzen, wie sich unser Elternsein entwickelt und was eigentlich ganz praktisch ausreichend gute Eltern von weniger guten Eltern unterscheidet. Also, womit hat es dein Kind oder Baby ganz gut getroffen? Was gelingt dir im Alltag ganz gut? Und was fällt anderen Eltern irgendwie leichter? Was in deinem Alltag mit Kind lässt dich strugglen? Mit mir zusammen sitzt wie immer Sarah hier, damit wir uns das gemeinsam fragen können. Hi Sarah.
Hi Nina.
Also, die Mehrheit der Eltern wollen ja bei ihren Kindern alles richtig machen. Und die Kinder sollen eine schöne und unbeschwerte Kindheit haben. Aber gut gemeint ist ja aber leider nicht immer gut gemacht. Sarah, worin unterscheiden sich denn aus deiner Beobachtung Eltern, denen das größtenteils gelingt, von denen, wo das nicht so ist? Was fällt dir dazu ein?
Also ich finde, was ganz viel ausmacht, ist tatsächlich dieses Thema Selbstreflexion. Also auch so sich bewusst zu machen, was bringe ich eigentlich aus meiner Kindheit mit an Beziehungserfahrung, an Werten, an Vorstellung davon, wie etwas sein muss oder wie etwas nicht sein darf. Und sich das wirklich mal bewusst zu machen, sich das mal anzugucken, dafür sich mal so ein bisschen zu reflektieren, um dann eben auch wirklich schauen zu können, auch mit dem Partner oder der Partnerin schauen zu können, was sind denn für uns so die Grundbausteine, die wir wichtig finden? Was für Werte wollen wir mitgehen? Wie wollen wir erziehen eigentlich? Also wollen wir es genauso machen, wie wir es erlebt haben oder ganz anders? Und wenn ich sage, ich möchte es anders machen, dann ist ja auch erstmal die Frage, was ist denn anders? Und wie kriege ich das hin? Und neue Muster zu entwickeln, neue Strategien zu entdecken. Und da glaube ich, dass dieser Aspekt der Selbstreflexion einfach echt in Elternschaft einen riesen Aspekt hat. Oder was würdest du sagen?
Ich bin ja ein großer Fan von praktischen Beispielen. Und ich glaube, dass alle, wenn man sagt, ja, Selbstreflexion ist ganz gut, das nicken alle ab und finden ja, finde ich auch. Und dann steht da das Fragezeichen. Also was ist denn das eigentlich? Und ich würde ganz cool finden, wenn wir mal überlegen, wie ist denn das im Alltag? Also zu überlegen, was habe ich erlebt? So, was habe ich für ein Bild und wie will ich es machen? Wird aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz deutlich, wenn mein Kind irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Also um das Beispiel, wir nehmen mal Schlafen. Lass uns doch mal Schlafen nehmen. Also ich habe irgendwie alles gemacht, was es so zu machen gibt, ne, auf meiner Pilotinnen-Checkliste. Und dann lege ich mein Kind hin und mein Kind schläft aber nicht. So, und ich finde, an dem Punkt kann man ziemlich schön ablesen, wie reflektiert kann ich sein. So, das heißt, ich habe jetzt einen Plan, der Plan funktioniert nicht. Was mache ich dann? Werde ich dann rigoros und sage, ja, pass auf, mein lieber Hase, mehr kann ich jetzt nicht tun, Tür zu, dann musst du halt schreien. Oder kann ich damit anders umgehen? So, weißt du, wie ich meine? Also so eine, so zu gucken, wie kann das denn, woran kann ich Selbstreflexion praktisch festmachen? Fällt dir da möglicherweise noch ein praktisches Beispiel zu ein?
Ja, Essen. Gemeinsames Essen am Tisch. Und alle sollen sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Aber mein Kind vielleicht 1,5, 2 Jahre, wenn wir jetzt mal bei den etwas Größeren schon überlegen, möchte halt nicht 1/2, 1/3 Stunde mit am Tisch sitzen, still. Sondern möchte dann vielleicht aufstehen, möchte sich bewegen, singen, tanzen, was auch immer. Und wenn ich merke, dass mich das stresst, dass ich sauer darüber werde, ärgerlich darüber werde, dass das jetzt nicht funktioniert und dann vielleicht in so einen Machtkampf komme oder in so eine große Auseinandersetzung, da wirklich innezuhalten und einmal zu reflektieren, warum meine ich eigentlich, dass das zwingend notwendig ist, dass du jetzt 1,5-jähriges Kind hier 1/2, 1/3 Stunde ruhig mit uns am Tisch sitzt? Oder kann ich nicht vielleicht überlegen, ja, ich sehe das, Bewegungsdrang, du hast ganz konzentriert gegessen, jetzt ist einfach auch die Aufmerksamkeitsspanne zu Ende, steh auf, guck dir ein Buch an, spiel ein kleines Spiel. Also geht das nicht vielleicht auch? Also auch da den Blick nochmal zu verändern und mich zu hinterfragen, warum glaube ich eigentlich, dass das jetzt wichtig ist? Und ich finde, das, was man von den Eltern dann zurückgespiegelt bekommt, ist ganz oft auch bei der Situation, ja, stimmt, weil bei uns war das zu Hause früher immer so. Aber eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich es viel entspannter, wenn wir sagen, okay, hier wird gut gegessen und in Ruhe gegessen und wenn du fertig bist, darfst du aufstehen. Und in einem bestimmten Alter, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, dürfen sie natürlich sehr gerne lernen, dass wir alle zusammen fertig werden. Aber so ganz klein dürfen sie aufstehen und loslegen. Das finde ich jetzt auch ein ganz, ganz anschauliches Beispiel dafür.
Definitiv, ja, das finde ich auch. Ich finde auch, dass, dass wir, wenn wir mal das, diese Eltern reife Eltern nennen, ja, das heißt, wenn wir mal nicht unterscheiden, wer ist, was, welche Eltern sind gut, welche Eltern sind schlecht, sondern Eltern, denen das gelingt, die würde ich tatsächlich reife Eltern nennen. Das heißt, die es schaffen, sich zu hinterfragen und das, was sie so erstmal als ersten Impuls gerne machen würden, so, die dann vielleicht entweder in der Situation einen Schritt zurücktreten können und fragen, okay, ist das jetzt notwendig? Oder wenn es in der Situation nicht gelingt, dann abends. ne, nochmal, wenn Situationen blöd gelaufen sind mit Kindern, sich abends nochmal hinzusetzen, entweder für sich alleine oder im Gespräch mit Partnerinnen und zu fragen, was war da eigentlich jetzt genau los? Also das finde ich eine schöne, bereichernde Tätigkeit tatsächlich.
Ja, und ich finde auch einfach es gut, was du auch gerade gesagt hast, nochmal zu sagen, reife Eltern. Weil ich finde dieses gut und schlecht, nur weil ich vielleicht an dem Punkt der Reflexion vielleicht noch nicht ganz angekommen bin oder das für mich noch eine Hürde ist oder in manchen Bereichen vielleicht auch schwierig ist, auf bestimmte Aspekte zu gucken, heißt das ja nicht gleich, dass ich ein schlechter Elternteil bin. Deswegen finde ich das auch nochmal gut, diese Unterscheidung wirklich zu machen, zu sagen, hey, wenn ich das kann, wenn ich mich reflektiert hinsetzen kann am Abend, ich überlege nochmal die Situation, die heute herausfordernd waren, was war da eigentlich das Thema oder auch die, die besonders gut gelaufen sind, was habe ich da eigentlich vielleicht anders gemacht als sonst, finde ich schon auch, da darf man auch reinwachsen. Gerade wenn man Eltern ist, merkt man ja an so vielen Punkten, wie wichtig Selbstreflexion eigentlich ist.
Stimmt. Davon gibt es ja von uns auch schon eine eigene Podcast-Episode, in der wir in die Forschung geguckt haben, um herauszufinden, dass too good parents, also zu gute Eltern, gar nicht anzustreben sind, sondern dass good enough parents, also ausreichend gute Eltern, tatsächlich die besseren Eltern sind. Da hatten wir uns mit den Forschungen von Winnicott auseinandergesetzt. Wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör hier unbedingt noch mal rein. Da wirst du sicherlich noch ein paar feine Informationen finden.
Ja.
Ja, ja, und auch, was auch, finde ich, reife Eltern wirklich auszeichnet, ist genau das zu gucken, bin ich bereit, mein Verhalten zu verändern? Das heißt, wenn ich merke, in bestimmten Situationen, wenn ich das so und so mit meinem Kind probiere, wenn ich meinem Kind immer wieder sage, nee, komm, wir haben gestern auch gesagt, noch nicht vom Tisch aufstehen, warte noch mal, guck mal, ich bin noch nicht fertig. Wenn es gestern ein Theater war und vorgestern auch, wirklich die Bereitschaft zu gucken, ey, kann ich mein Verhalten eigentlich verändern? Bin ich dazu erstmal in der Lage und bereit? So, das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die die Eltern haben und die dann ja wirklich Hand in Hand geht mit Selbstreflexion.
Und auch, finde ich, dann trotz allem auch liebevoll auf sich selber zu gucken, weil natürlich ist es so, ich kann das ja erkennen und kann sehen, ja, vielleicht würde ich da gerne mein Verhalten ändern, damit wir entspanntere Situationen am Essenstisch haben. Und das gelingt mir dann eventuell in 80% der Fälle und in 20% falle ich vielleicht nochmal in alte Verhaltensmuster zurück oder mache die Sachen, die ich eigentlich nicht tun wollte. Und da auch liebevoll mit sich selbst zu sein, weil natürlich, gerade wenn das sozusagen geprägt ist aus unseren eigenen Erziehungserfahrungen oder eine Wertvorstellung ist, die wir seit 25, 27, 30, 32, 35 Jahre mit uns schon rumtragen, ist es natürlich ganz schwer, die loszulassen und auch da für sich akzeptieren zu können, dass das nicht ist, ich entscheide das jetzt und dann klappt es immer, sondern dass das auch ein Entwicklungsprozess ist, den ich da durchmache als Elternteil und der auch gerne ein bisschen dauern darf. Weil das haben wir ja auch manchmal, dieses, ich will das anders machen, aber ja, dann hat es nicht geklappt, dann habe ich aufgehört. Sondern da auch dran zu bleiben und seiner eigenen Entwicklung auch tatsächlich ein bisschen Raum und Zeit auch zu geben.
Ja, und dem Wichtigkeit zu geben, neben dem ganzen alltäglichen Wust, den wir als Eltern ja natürlich nebenbei irgendwie auch noch machen, eingekauft und gearbeitet und geputzt und Wäsche gewaschen werden will ja trotzdem, dem Ganzen wirklich Wichtigkeit zu geben. Und was ich auch eine gute Idee finde, ist, sich mal zu trauen, andere Eltern zu fragen. Oder also nahe, mir nahestehende Eltern, denen ich ein bisschen, denen ich vertraue und die ich nett finde, das mal anzusprechen und zu sagen, sag mal, was machst denn du eigentlich, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn es so Crash-Momente im Alltag mit deinem Kind gibt? Was machst du dann? Kennst du diese Situation? Das macht so ein bisschen die Tür auf, dass ich nicht nur in meiner eigenen Suppe schwimme, sondern dass ich echt gucke, wie machen es denn andere und mir möglicherweise sogar Unterstützung hole darüber. Das heißt, indem ich rausfinde, wie machen es die anderen, kann ich das möglicherweise einfach genauso machen.
Oder auf jeden Fall für mich mal ausprobieren, was alternative Wege sein können, wenn ich vielleicht auch nicht selbst so eine Idee habe. Ne? Also was ich ja persönlich auch, das hatten wir im Vorgespräch ja gerade auch drüber gesprochen, was ich persönlich ja auch toll finde, da habe ich hier Massen von, sind Reflexionskarten, Reflexionsbücher, die einfach auch nochmal fernab von jetzt einer direkten Notwendigkeit, wie jetzt zum Beispiel das Essensthema, wenn wir da jetzt bleiben, einfach auch nochmal so ein bisschen anregen, darüber nachzudenken, wo stehe ich eigentlich und was wünsche ich mir, wo will ich hin und wo komme ich her. Gibt es ein ganz tolles Buch, das habe ich auch gerade in der Hand, das heißt Eine gute Frage für Eltern. Und da geht es nämlich auch mal ganz allgemein darum, warst du gerne Kind? Wenn ja, was hat dir daran gefallen? Wenn nein, was hat dir daran nicht gefallen? Also das sind so Fragen, wo man auch noch mal so ein bisschen über seine eigene Kindheit nachdenken kann. Und das geht dann auch weiter bis zu dem Thema, wie siehst du eigentlich dein Kind, was du jetzt hast, wo du selber Elternteil bist. Und ich glaube, dass sowas eben auch ganz schön sein kann, sich da vielleicht auch mit einem Partner mal drüber auszutauschen, sich einfach mal so eine Frage rauszusuchen und so ein bisschen darauf rumzudenken.
Wir sind uns jetzt, glaube ich, einig, dass es umso, dass unser eigenes Elternsein umso positiver, sich umso positiver entwickelt, umso mehr wir über unsere eigene Kindheit und um das eigene Bild, das wir von Eltern so mit uns tragen, bewusst sind. So. Das ist eine sehr bereichernde Sache tatsächlich, die die wenigsten tun, weil der Alltag so voll ist und weil wir denken, naja, Elternsein ist halt so, aber das muss ja gar nicht so sein. Ich darf alles verändern, alles, was mir nicht gefällt, kann ich verändern. Das ist manchmal nicht einfach, aber es ist möglich und das finde ich eine ganz, ganz große Chance, eine Entwicklungschance tatsächlich auch für jede Person selber. So, jetzt haben wir uns rausgesucht, was denn reife Eltern ausmacht. Das heißt, was ist erstrebenswert oder wohin lohnt es sich, sich zu entwickeln, um es komplett zu machen? Woran erkennen wir denn eigentlich Eltern, die wir jetzt der Logik folgend unreif nennen würden? Was fällt dir da als erstes ein, wenn du diesen Begriff so hörst?
Als erstes würde mir einfallen, dass ich einfach auf meinem Standpunkt und auf meiner Sichtweise beharre und davon nicht abrücke, obwohl offensichtlich ist, dass es so nicht funktioniert. Also ich fand das mal, das hat eine Mutter im Kurs gesagt, die hatte 3 Kinder schon und die hat gesagt, Mensch, jetzt habe ich das 3. Kind. Und irgendwie denke ich, da weiß ich ja, wie es läuft. Und jetzt habe ich hier ein Kind gekriegt, das ist aber ganz anders. Und meine Erziehungsideen funktionieren hier überhaupt nicht. Also muss ich neu überlegen. Und ich glaube, dass dann eben jemand, der ein unreifer Elternteil, würde trotzdem sozusagen an den Erziehungsideen hängen, die bei den ersten beiden Kindern gut funktioniert haben und würde das auch versuchen, eiskalt beim 3. Kind auch durchzuziehen. Und daran, glaube ich, kann man das gut festmachen. Dieses, ich rücke nicht ab von meiner Sicht, von meinem Anspruch und von meiner Idee von Elternsein und Erziehung. Auch wenn ich merke, es funktioniert nicht und wir sind alle gestresst und niemandem von uns geht es gut damit.
Und auch gleichzeitig nicht in der Lage sein zu sehen, was hat denn dieses Kind jetzt für ein Bedürfnis?
Ja.
Also das heißt, dass das Erfassen von so Gefühlsgemengelagen, die ja nun wirklich immer nicht immer einfach sind, aber so emotionale Zustände zu erkennen, das ist, glaube ich, auch für die Eltern, die wir jetzt hier beschreiben wollen, ziemlich schwierig. Das ist nie aus bösem, mit böser Absicht, sondern es natürlich hat auch natürlich eine Geschichte, so, weshalb Menschen das nicht können. Aber ja, das finde ich auch. Und ich sehe auch, dass Eltern, die ich so einschätzen würde, du kannst noch ein bisschen nachreifen, dass es da sowas wie so eine Instabilität zu beobachten gibt. Das heißt, wenn es stressige Momente gibt, das heißt, wenn sich das Kind nicht beruhigen lässt, wenn das Kind viel weint, wenn das Kind vom Tisch aufsteht. Wickeln im Übrigen ist auch ein wunderbares Beispiel. Das heißt, wenn die nicht gewickelt werden möchten, ne? So, dann kenne ich bei Eltern, die noch ein bisschen reifen können, sowas wie eine Instabilität. Das heißt, die haben oft so überschießende Reaktionen. Da kommt dann oft echt so ein oh Mann, jetzt habe ich es zweimal nett versucht und bäm, und dann werden die ziemlich schnell ziemlich nervös. Und vielleicht gibt es sogar irgendwie mal die Hand, die dann irgendwie auf den Boden geht oder laut oder die Eltern werden lauter. Das heißt, das ist sowas wie, die haben sich nicht im Griff. Das heißt, wenn etwas nicht nach Plan läuft, zack, dann sind die relativ schnell wirklich planlos und zeigen das dann auch. Ja, das genau, das ist auch etwas, was ich selten in Kursen sehe. Da gelingt es irgendwie den Männern, Frauen, das irgendwie relativ gut hinzubekommen. Aber ich weiß das zum Beispiel aus meiner, ich habe beim Jugendamt gearbeitet, bevor ich PKIP gemacht habe. Und da war das wirklich ganz, ganz, ganz oft, dass wir gesehen haben, oh, da ist echt ganz viel eine ganz große Instabilität in Stressmomenten. Ja.
Und ich finde, das ist dann ja auch teilweise so, dass kindliches Verhalten sehr persönlich genommen wird. Also das, wovon wir ja ausgehen, dass erstmal das Kind nicht gegen mich ist, sondern für sich. Wir haben ja auch in der Wickelfolge zum Beispiel da auch schon mal drüber gesprochen, was ist denn dann eigentlich sozusagen Auftrag des Kindes? Das Auftrag des Kindes ist Bewegung, Motorik und nicht auf dem Wickeltisch liegen bleiben. Und dass ich das dann einfach in dem Moment auch gar nicht sehen kann, sondern nur sehe, jetzt trampelst du wieder, jetzt kann ich das wieder nicht machen, du willst mich ja ärgern. Also sozusagen, dass dieser Bezug sehr auf sich selber ist und nicht sozusagen die Sicht des Kindes gut eingenommen werden kann. Ne? Also dieser Perspektivwechsel häufig auch nicht so gut funktioniert.
Ja, mit der Folge, dass das natürlich auch die Entwicklung der Kinder massiv beeinflusst. Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass wenn wir so Ende des ersten, auf jeden Fall im zweiten Lebensjahr, sich diese Idee von Frustrationstoleranz, das heißt diese große Entwicklung der Kinder, einfach mal zu tolerieren, dass jetzt was blöd ist und etwas zu tun, um die Situation irgendwie zu verändern, das wird natürlich von Eltern massiv gestoppt, möchte ich mal behaupten, wenn sie das selber ganz, ganz schwer finden. Das heißt, wenn sie das nicht können. So, also das führt zu, so werden dann Dinge wirklich über Generationen weitergegeben. Tatsächlich auch, wenn es uns nicht gelingt, das zu erkennen und zu reflektieren.
Ich finde an der Stelle aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass es hier nicht darum geht oder dass reife Eltern nicht ausschließlich die Eltern sind, die jederzeit so 100% selbstreflektiertes Verhalten zeigen und jede Situation da toll lösen, sondern dass es eben wirklich einfach auch darum geht, stetig an sich zu arbeiten und stetig wieder hinzugucken und dass es nicht darum geht, perfekt zu sein. Weil ich finde, das ist ja auch manchmal so, gerade jetzt auch mit den sozialen Medien, was wir da sehen, wo ja auch teilweise so ein Druck aufgebaut wird, ich muss perfekt sein, ich schimpfe nicht, ich kann immer bedürfnisorientiert gucken und so, sondern dass es genau darum gar nicht geht, sondern dass in den Situationen, wo es einfach schwierig und herausfordernd gewesen ist, ich aber am Abend, einen Tag später, zwei Tage später nochmal drauf gucken kann und dann denke, ja, hätte man vielleicht anders machen können, mache ich in Zukunft. Aber ich finde, dieser Perfektionsdruck ist ja auch etwas, was Eltern sehr begleitet und den möchte ich euch hier an dieser Stelle auch mal ein bisschen nehmen.
Absolut, absolut. Also es gibt, es gibt wahrscheinlich noch Schlimmeres für Kinder, aber es ist für Kinder kein Geschenk, wenn wir ihnen etwas Perfektes vorspielen. Also das braucht kein Kind. Das braucht kein Kind für eine gute Entwicklung, Eltern zu haben, die immer alles perfekt machen. Was soll denn das arme Kind dann machen? Wie kann man sich denn entwickeln, wenn ich Perfektion vor der Nase habe?
Also, ja, und das brauchen doch auch Eltern nicht. Wie anstrengend.
Ja.
Wie anstrengend, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss perfekt sein.
Ja, und auch zu gucken, was ist denn für mich erstrebenswert? Das heißt, wenn ich neue Menschen kennenlerne, fühle ich mich zu denen hingezogen, bin ich gerne mit denen zusammen, die perfekt sind, die alles, was ich so an Werten kenne, die alles im Superlativ haben. Oder fühle ich mich zu denen hingezogen und bin gerne mit denen zusammen, wo ich sehe, hey, die sind in Entwicklung. So, und genauso ist es für Kinder auch. Also Kinder gehen nicht kaputt, wenn ich einmal kurz die Nerven verliere und wenn ich einmal sage, verdammt, warum klappt das jetzt nicht? Da geht ein Kind nicht kaputt. Wenn ich das 7-mal am Tag die ersten 3 Jahre habe, dann ist das was anderes. Aber Kinder sind sehr, 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 Kinder entwickeln sich ja auch. Das heißt, wenn ich einmal was falsch mache, ist das kein Drama. So, das heißt, das Kind sieht an meiner Reaktion und sie beobachtet, hey, guck mal, da ist was anders. Es ist viel entspannter mit Mama, wenn Mama sich vielleicht reflektiert oder beginnt, ihr eigenes Verhalten zu hinterfragen. Also Kinder brauchen da so total recht, keine Perfektion, sondern sie brauchen Eltern, die bereit sind, sich zu verändern.
Und ich finde, dazu gehört eben auch, dass es völlig in Ordnung ist, sich auch bei seinem Kind zu entschuldigen, wenn ich merke, dass mein Verhalten in dem Moment nicht richtig oder nicht angemessen war. Also wir dürfen uns durchaus auch bei unseren Kindern entschuldigen.
Gibt nichts Schöneres für ein Kind, als zu sehen, hu, ich bin wichtig und da kam eine Entschuldigung. Das ist natürlich für die Kinder im ersten und zweiten Lebensjahr begrenzt zu verstehen, im zweiten schon ein bisschen mehr, im ersten möchte ich behaupten noch nicht so. Aber vielleicht zählt auch einfach dann für uns Eltern, das überhaupt erstmal zu formulieren. Das kann man vielleicht einfach üben.
Und letzten Endes, wenn unsere Kinder lernen, dass wir Erwachsenen uns auch entschuldigen, wenn wir uns nicht gut verhalten haben, fällt es auch unseren Kindern leichter später, wenn die sich mal entschuldigen, weil wir das vorgelebt haben und ihnen das als wichtigen Wert mit auf den Weg gegeben haben.
Das ist richtig. So, fällt uns noch was ein, woran wir Eltern erkennen, die noch unreif sind. Also wir haben jetzt schon so ein bisschen zusammengetragen, was mir noch einfällt, ist zum Beispiel, dass der Umgang mit Grenzen bei manchen Eltern ein ganz ungewöhnlicher ist. Das heißt, ich sehe, dass manchmal das Kind in so ganz enge Grenzen gesetzt wird. Das heißt, es ist ganz rigide, nein, das darfst du nicht anfassen, das darfst du nicht im Mund nehmen, nein, du darfst nicht das andere Kind ins Auge fassen, nein, du darfst auch am besten gar nicht so nah ran, weil dann tust du dem Kind weh. Also entweder so aus Ängstlichkeit ganz, ganz, ganz engen Rahmen so um das Kind zu bauen oder genau das Gegenteil, gar keine Grenzen, weil ich möglicherweise denke, weil ich es auf Instagram gelesen habe, dass wir bedürfnisorientiert sind und dass ich das Bedürfnis des Kindes sehen muss und das Kind muss auch das tun dürfen, was es möchte. Also, dass es da so eine Unsicherheit gibt, wie gehe ich mit Grenzen um und welche Grenzen sind richtig und angemessen. Also das für sich selber genau zu wissen und klar zu haben, welche Grenzen setze ich, ist ein ziemlich reifes Verhalten. Wie beobachtest du das oder was fällt dir dazu ein?
Das würde ich auch so sehen, was du auch gerade gesagt hast, das erlebe ich ähnlich. Und ich finde auch, dass Grenzen setzen, auch in einer Familie, wo vielleicht mehrere Kinder schon sind, auch durchaus unterschiedlich sein darf. Also, dass es nicht darum geht, alle Regeln und alle Grenzen sind für alle gleich, sondern vielleicht gucken wir auch ein bisschen nochmal, wer braucht eigentlich welche Grenze, um sich auch gut zu fühlen, um sich sicher zu fühlen, um zu wissen, in welchem Rahmen bewege ich mich eigentlich. Das finde ich auch nochmal wichtig, dass es nicht immer darum geht, für alle das Gleiche, sondern da auch so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, auch als Elternteil zu schauen, okay, das eine Kind braucht vielleicht gar nicht so viele Grenzen, das andere Kind braucht aber 2, 3 mehr an dem einen oder anderen Punkt, um eine Orientierung zu haben, und das darf auch ein bisschen unterschiedlich sein. Weil oft haben Eltern, und das ist das, was ich so mitbekomme, ja, so das Gefühl, wir müssen die Kinder exakt gleich behandeln, damit sich niemand bevorteilt oder benachteiligt fühlt. Und da aber zu schauen, nee, es geht eigentlich darum zu gucken, was braucht ihr gerade? Und ich glaube, dass das etwas ist, was reife Eltern besser im Blick haben und austarieren können als Eltern, die noch da Entwicklungspotenzial haben in dem Bereich.
Das finde ich auch. Und reife Eltern beherrschen auch eine Grenze zu begleiten. Das heißt, wenn ich meinem Kind eine Grenze setze, so zum Beispiel sage, nö, ich möchte nicht, dass du mein Handy bekommst. Punkt, das ist meine Grenze, so, dann kann ich in dem Moment, wird das Kind das nicht gut finden, das heißt, das Kind wird sich beschweren mit großer Wahrscheinlichkeit, und dann kann ich in diesem Moment aus dem Kontakt zum Kind rausgehen und kann sagen, nö, das ist jetzt so, so, drehe ich mich um und fertig, und das Kind ist mit seinen Gefühlen, mit seiner Wut alleine. Oder ich kann anders damit umgehen und kann sagen, genau dasselbe, nein, mein Handy bekommst du nicht, dann folgt ein Wutausbruch, und den kann ich begleiten und kann sagen, oh Mann, das findest du doof. Oh, du hättest richtig gerne mein Handy gehabt. Mann, wie blöd findest du das jetzt? Das kann ich verstehen. Also, die Situation ist genau dieselbe. Ich habe eine Grenze gesetzt und verteidige die und wahre die, aber ich bleibe bei meinem Kind und bleibe im Kontakt. So, und das ist ein großer Unterschied, die diese beiden Eltern voneinander unterscheidet.
Und auch auf jeden Fall zu überlegen, finde ich immer noch mal, warum setze ich diese Grenze oder warum sage ich jetzt Nein? Also ist das wirklich ein Nein, was gesetzt ist, weil, keine Ahnung, die Brille bleibt auf der Nase. Nein, du kannst meine Brille nicht haben. Punkt. Das ist ein Nein, das ist gesetzt, weil Brille kann kaputt gehen. Oder ist es ein Nein, was ich jetzt so lapidar dahin sage, und wenn ich aber merke, jetzt kommt Widerstand von Seiten des Kindes, weil das Kind hat eigentlich gerade eine andere Idee, knicke ich doch ein. Und sage, naja, okay. Und das finde ich eben auch nochmal wichtig, das macht reife Eltern nämlich auch aus, auch nochmal zu hinterfragen, mein Nein, ist das eigentlich ein richtiges, gesetztes Nein? Oder ist es einfach nur so ein lapidar dahingesagtes Nein, und an sich weiß ich eigentlich schon, am Ende sage ich doch ja, dann brauche ich das Nein am Anfang nicht. Und finde ich, das ist auch nochmal so eine Unterscheidung zwischen reifen und unreifen Eltern.
Gut, so, guck mal, da haben wir ja ganz schön viele Sachen schon gesammelt. Jetzt denkst du vielleicht, wenn du uns jetzt zuhörst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich mir denn das alles merken? Und wie viele Bücher kann ich denn jetzt mal lesen, damit ich ganz schnell vielleicht von einer noch nicht reifen Mutter zu einer reiferen Mutter werden
oder
kann?
Vater.
Oder Vater, danke schön.
Bitte schön.
Da hatte Sarah eine Idee.
Ach so, soll ich jetzt? Ja, pass auf.
Ja, genau.
Hör mal. Die Idee ist, dass wir euch ein Stück begleiten bei dem Thema Selbstreflexion, und ihr werdet in der kommenden Woche, also von Montag bis Samstag, jeden Tag einen Insta-Post von uns finden, wo wir euch Reflexionsfragen an die Hand geben, die ihr gerne kommentieren dürft, die ihr gerne für euch zu Hause durchdenken könnt. Und in dem Rahmen stellen wir euch auch verschiedene Sets von Selbstreflexionskarten, Büchern vor. Wenn ihr da also Interesse an dem Thema habt, guckt auf jeden Fall Montag bis Samstag bei uns bei Insta vorbei. Da findet ihr immer so ab nachmittags eine Selbstreflexionsfrage. Und natürlich unser Wunsch, liked das doch auch gerne, kommentiert es, teilt es weiter, damit wir da auch viele Menschen bei der Selbstreflexion begleiten können.
Ja, falls ihr uns auf Instagram noch nicht gefunden habt, wir heißen dort pkip_für_die_ohren. Pkip für die Ohren. Und wir freuen uns, wenn du uns da folgst und uns deine Gedanken auf diesem Kanal mitteilst.
So.
So. Das hätten
das
wir.
Das haben wir.
Dann fehlt noch eins, nämlich das wie immer Zitat, mit dem wir ja jede Folge abschließen. Und für diese Folge konnte ich ein bisschen überzeugen, weil ich so begeistert von dem Zitat war. Sarah nicht ganz so, aber ich habe dich, glaube ich, ein bisschen gewinnen können und du hast die Reife bewiesen, ein bisschen von deinen Ideen abzurücken und meiner Begeisterung zu folgen.
Genau, ich habe da ein bisschen reflektiert und habe mich dann dazu entschieden, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können und dieses Zitat heute zum Abschluss unserer Folge.
Perfekt, wir wären die perfekten Eltern, du. Jetzt könnte man gut sagen, dann wären wir Lieblingseltern, aber so weit ist es noch nicht. Aber sag mal, Sarah, wie ist denn das Zitat für heute?
Heute ist es ein Zitat von Paul Watzlawick, den werden sicherlich einige von euch kennen. Und der gute Herr hat gesagt, in der Wahl seiner Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein. Und mit diesem weisen Wort lassen wir euch jetzt in den Sonntag gehen.
Genau. Wir hoffen, wir haben euch ein paar schöne Impulse in die Köpfe gepflanzt und ihr könnt euer Elternsein, euren Alltag mit Kindern immer mal wieder in einer ruhigen Minute durchdenken, hinterfragen und Profit daraus schlagen. Also, ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf den nächsten Pick-up für die Ohren Sonntag.
Bis Sonntag. Tschüss.
Tschüss.